Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Diesmal mit Astrid Ravol im Studio. Schönen guten Abend. Es ist die bisher wohl außergewöhnlichste Finalrunde in der Fußball-Königsklasse. Wegen der Corona-Pandemie wird ein Champions-League-Blitzturnier in Lissabon ausgetragen, ohne Publikum im Stadion. Auch heute Abend beim Endspiel Bayern München gegen Paris Saint-Germain werden keine Fans dabei sein. Vor dem Anpfiff in knapp 2 Stunden hören Sie hier gleich auch, warum Bayern-Torjäger Robert Lewandowski Sicherheitsanweisungen im Flugzeug gibt. Außerdem im Programm südsudanesische Athleten, die an Olympischen Spielen teilnehmen wollten, dann wegen Corona in Tokio strandeten und das nicht nur als Nachteil empfinden. Jeder sieht, wie selbstbewusst wir sind, das sagt Bayerns Abwehrchef David Alaba und er geht wie sein gesamtes Team mit breiter Brust in das Endspiel der Fußball-Königsklasse heute Abend. Anpfiff ist um 21 Uhr in Lissabon, es geht gegen Paris Saint-Germain.
Nur noch ein Spiel, ein Sieg, damit der große Traum wahr wird.
Top-Mannschaften, die sich's verdient haben, im Finale zu stehen.
Der französische Meister und Pokalsieger gegen den Deutschen. 2 Teams, 2 Hoffnungen, aber nur für eines wird es ein Gigantenabend in Portugal.
Der Wettbewerb ist natürlich das Einzigartige. Die Hymne, die hat was Magisches, wenn man da auf dem Platz steht. Da wird einem schon bewusst, dass es was ganz Besonderes ist, in diesem Wettbewerb teilzunehmen und dann noch mit dem FC Bayern München. Jetzt wollen wir das Ding auch holen.
Joshua Kimmich hat so richtig Lust auf das Finale. Das merkt man an jeder Antwort, die er beim letzten Pressegespräch aus dem Mund zaubert. Anders die Situation bei seinem Trainer. Hansi Flick pokert. Nichts, aber auch gar nichts darf der Gegner über seine Finalpläne erfahren.
Es ist ein besonderes Spiel, weil es ein Finale Champions League ist. Das heißt, man kann sich die Krone aufsetzen und ja, vielleicht reicht es für uns und da wären wir natürlich alle froh.
Benjamin Pavard wird wohl nicht von Beginn an dabei sein. Nach seiner Verletzung traut ihm Flick noch keinen Starteinsatz zu. Auch Jerome Boateng ist nach wie vor wegen muskulärer Probleme nicht 100%ig fit. Trotzdem funkeln Flicks Augen, wenn er über seine Mannschaft spricht, die schon so viel erreicht hat.
Gegen die Besten einfach sich messen zu können, ich glaube, für das ist jeder einzelne Fußballer bei uns, jeder einzelne Spieler bereit, auch mehr zu geben. Und es macht einfach Spaß, gegen die Besten sich beweisen zu können.
Und die Besten zu schlagen. Joshua Kimmich hat große Finalpläne und will vor allen Dingen gerne den direkten Weg zum Henkelpott nehmen.
Die Generation vor uns, die hat ja einen Anlauf gebraucht, um das dann ein Jahr später fix zu machen. Wir wollen es direkt im ersten Anlauf schaffen und dafür werden wir alles geben.
Damit der FC Bayern zum 6. Mal das beste Team in Europa ist.
André Siems blickte schon mal auf das Champions-League-Finale heute Abend voraus. Und vor gut einem Jahr hatte ja noch niemand so richtig Hansi Flick auf dem Bundesliga-Radar. Heute steht der Trainer aus Bammental nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals mit Bayern München auch vor dem Champions-League-Triumph. Eine Spurensuche von Kersten Eichhorn.
Es ist schon 26 Jahre her, aber Friedbert Ohlheiser, der 2. Vorsitzende des FC Bammental, kann sich noch genau erinnern an den ersten Tag mit Hansi Flick.
Wer damals, das weiß ich noch wie heute, zu uns nach Hause gekommen ist, ist er mit seinem roten Mini Cooper angefahren und kam zu mir und hat gesagt, du Olli, also ich komme nach Bammental.
Es war 1994. Hansi Flick, der Ex-Profi des FC Bayern, hatte verletzungsbedingt schon mit 29 die Spielerlaufbahn beendet, wechselte zurück in die Heimat, zu den Amateuren nach Bammental bei Heidelberg.
Ich konnte es nicht glauben, ja, aber das war dann so. Und was er dann hier mit unserem Verein entwickelt hat, mit vielen Dingen, ob das ein VIP-Haus oder Sponsoren oder ja, eigentlich alles, was man heutzutage für einen modernen Verein braucht, das war alles so mit Hansi seine Gedanken.
Bammental, 6 Jahre lang, erst Spieler, dann Coach. Es war wie ein Biotop für den jungen Trainerlehrling Hansi Flick. Beim FC Viktoria begeisterte er alle, vor allem mit seiner zugänglichen Art. Auch Uwe Ulzenheimer, den heutigen Präsidenten des Vereins.
Er ist halt ganz normaler Mensch. Das macht ihn halt ganz extrem aus. Zusätzlich seine fachliche absolute Kompetenz, das man ja jetzt merkt.
Das Jetzt heißt Bayern statt Bammental. Aber auch während dieser Supersaison als Cheftrainer in München hat Hansi Flick die Heimat nicht vergessen. Im April, als Deutschland in die Corona-Krise rutschte, initiierte der Bayern-Coach im 6000-Einwohner-Dorf eine Corona-Hilfe, spendete einen hohen Geldbetrag. Bürgermeister Holger Karl.
Ja, die Initiative ist von Hansi Flick ausgegangen. Und das Ziel war, möglichst viele zu finden, die sich dieser Aktion anschließen. Das ist auch gelungen. Von daher haben wir in dieser Aktion, glaube ich, eine ganze Menge schöne Dinge machen können und Menschen helfen können, die von Corona betroffen waren.
Seit 2014 ist Hansi Flick in Bammental sogar Ehrenbürger. Seit dem WM-Titel als Assistent von Jogi Löw und dem großen Empfang daheim auf dem Rathausplatz. Hansi, auch im grellen Scheinwerferlicht des WM-Triumphes, der bekennende Kurpfälzer.
Ich bin ja verbunden mit der Region. Ich bin in Heidelberg geboren, in Mückenloch aufgewachsen. Dann war ich kurz weg. Seit 1993 wohne ich jetzt hier in Bammental. Das ist meine Heimat, meine Familie ist da, meine Eltern sind da, also meine Schwiegereltern ist alles hier und da fühle ich mich auch wohl.
Und so drücken sie in Bammental, dort, wo die Trainerkarriere begann, ihrem Hansi auch am Sonntag wieder die Daumen. Auch Uwe Ulzenheimer und Friedbert Ohlheiser, die alten Kumpels vom FC Viktoria, dass es klappt mit dem Triple.
Sensationell wäre das.
Man fiebert mit, man ist nervös, man hat feuchte Finger, genauso denke ich wie alle anderen in Bammental auch.
Ja, und dann könnte Hansi Flick das schaffen, was vor ihm Pep Guardiola und Ancelotti als Trainer nicht geschafft haben, nämlich das Triple mit den Münchner Bayern zu holen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Trainerbank bei den Parisern, da sitzt Thomas Tuchel und der hat ja schon als Bundesliga-Coach von Mainz und auch Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München gespielt. Auf die Frage, ob er jetzt im Endspiel auf die wohl besten Bayern trifft, sagte Tuchel:
Weiß ich nicht. Ich fand die Bayern, auf die wir da im Pokalfinale getroffen sind, mit Pep auch extrem stark. Ich fand die Bayern, auf die wir damals mit Mainz getroffen sind, im Verhältnis zu unserer Mannschaft auch extrem stark. So, jetzt haben sie unter Hansi Flick natürlich einen absolut einzigartigen und außergewöhnlichen Lauf und haben eine extrem gute Mischung aus hungrigen Spielern aus einer neuen Generation, die ihren Stempel in dem Club aufdrücken wollen. Sie haben eine gute Mischung auch mit erfahrenen Spielern, die den Champions League-Sieg nochmal wiederholen wollen. Das ist halt jetzt aktuell das höchste Niveau in Europa und deshalb wird das ein hartes Stück Arbeit. Aber es sind 90 Minuten zu spielen und wir fühlen uns vorbereitet.
Mindestens 90 Minuten. Paris Saint-Germain feiert ja in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich der Verein der europäischen Spitze immer weiter angenähert, auch dank riesiger Geldströme aus Katar. Was bis heute allerdings fehlt, ist der eine große Titel, der Sieg eben in der Champions League. Marcel Wagner berichtet, dass seit dem Triumph über RB Leipzig ganz Paris vom Fußballhimmel träumt. Das konnte man schon nach dem Einzug ins Endspiel in der Spielerkabine hören.
Ob die Umkleidekabine im Stadion von Lissabon den Abend heil überstanden hat, ist nicht überliefert. Die Bilder, die die Spieler von Paris Saint-Germain unmittelbar nach dem Finaleinzug in eben jener Kabine zeigen, ließen jedenfalls Schlimmes fürchten. Party pur und dazwischen gesungen oder geschrien, nur ein Wort.
Final! Final! Final!
Im Endspiel, um die Champions League zu stehen, ist für jeden Fußballer ein Lebenstraum. Doch bei Paris Saint-Germain hat es damit noch einmal eine ganz eigene Bewandtnis. Durch einen Zusammenschluss von zwei kleineren Vereinen wurde PSG vor genau 50 Jahren gegründet und stieg schnell zum Spitzenklub der französischen Hauptstadt auf. Doch dem Glamour von Paris konnte PSG fußballerisch nie den nötigen Glanz hinzufügen. Es fehlt eben bis heute der eine Champions League-Titel. Nicht nur für die Fans, eine Art Trauma. Man muss ihn gewinnen, um zu zeigen, dass man einer der größten Clubs der Welt ist. Ohne diesen Titel existiert man quasi nicht in Europa. Die anderen behandeln uns immer wie einen kleinen Verein, bis wir diesen Titel haben. Glaubt Remy, der wie viele andere vor dem imposanten PSG-Fanshop auf dem Pariser Champs-Élysées Schlange steht, um sich für das Finale einzudecken. Die Zuversicht hier ist nach der bärenstarken Vorstellung im Halbfinale enorm. Das ist der 50. Geburtstag des Clubs, ein Zeichen. Ich glaube, wir schaffen das. Sie haben gezeigt, dass sie dieses Jahr ein Team sind. Solidarisch, so müssen sie weitermachen. Dann können sie es schaffen. Genau das, der Teamgeist, war in der Vergangenheit oft das Problem. Seit der Club vor gut 10 Jahren von katarischen Scheichs aufgekauft wurde, sind zum Ärger vieler anderer Vereine und deren Fans mit 100 Millionen Euro jede Menge Weltstars an die Seine gelockt worden. Doch in der Champions League war spätestens im Viertelfinale Schluss. Auch weil die Superstars nie zu einem echten Team geformt werden konnten. Schaut man sich die aktuelle Spielweise und die Bilder aus der Kabine in Lissabon an, ist Trainer Thomas Tuchel das wohl jetzt tatsächlich gelungen, was auch Stürmerstar Kylian Mbappé nach dem Spiel gegen Leipzig hervorhob. Wir haben es geschafft, eine Gruppe zu schaffen, in der jeder weiß, wie wichtig er ist. Wir machen auch außerhalb des Platzes viel zusammen, für manche vielleicht sogar zu viel, aber ich glaube, nur so gewinnt man. Bis auf die Fans von Olympique Marseille vielleicht, die PSG in gegenseitiger Abneigung verbunden sind, hofft am Sonntagabend ganz Fußball-Frankreich auf diesen Sieg. Selbst Präsident Emmanuel Macron hat schon offiziell über Twitter die Daumen gedrückt, damit der Henkelpott endlich zum allerersten Mal an die Seine kommt.
Ja, und eins ist schon sicher vor dem Anpfiff des Finales überhaupt. Die staatliche Fluggesellschaft Qatar Airways ist der große Gewinner, egal welches Team den Pokal am Ende holt. Das Staatsunternehmen zählt nämlich sowohl beim FC Bayern München als auch bei Paris Saint-Germain zu den Premium-Sponsoren und nutzt die Gelegenheit rund um das Finale geschickt zur Selbstinszenierung, die nicht nur von wirtschaftlichen Interessen motiviert ist. Daniel Teweleit hat sich die Vermarktungsstrategie genauer angesehen, für die die Fußballstars auch die Werbespots bestimmen.
Qatar Airways brings you to the biggest games
and also to the most vibrant and exciting locations all around the world.
Travel safely to destinations around the world.
With Qatar Airways, the airline you can rely on.
Alfonso Davis, Manuel Neuer und Robert Lewandowski schwärmen von der Fluggesellschaft aus dem kleinen Wüstenstaat am Persischen Golf. Genau wie Kylian Mbappé, Angel Di Maria oder Marco Verratti von Paris Saint-Germain und anderen Werbespots. Sympathisch, humorvoll, nahbar. Bayerns Stürmer Lewandowski spielt sogar die Hauptrolle in einem geradezu kabarettistischen Sicherheitsvideo, anhand dessen Qatar Airways Verhaltensregeln für Passagiere in den Fliegern erläutert. Im Finale von Lissabon wird das Unternehmen zwar nicht zu sehen sein, weil fast alle Werbeflächen hier vom Europäischen Fußballverband UEFA vermarktet werden. Dennoch ist diese Finalkonstellation ein Glücksfall für Qatar Airways, sagt Hendrik Schiphorst, der Geschäftsführer des großen Sportvermarkters Sport 5.
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Vereinssponsoren von Erfolgen von ihren Vereinen profitieren, weil die Reichweiten des jeweiligen Vereins erhöhen sich natürlich mit dem sportlichen Erfolg und davon partizipieren auch alle Partner. Und jetzt ist es bei der Champions League so, das ist eine der größten 10 Sportveranstaltungen der Welt. Übers Jahr verfolgen 1,7 Milliarden Menschen die Champions League-Spiele mit dem Peak beim Champions League-Finale.
In der Bundesliga wirbt Qatar Airways auf dem Trikotärmel der Bayern und zahlt dafür angeblich mehr als 10 Millionen Euro pro Jahr. Zudem absolvieren die Münchner seit 2011 ihre Wintertrainingslager regelmäßig in Katars Hauptstadt Doha. Bei PSG gehört die staatliche Fluggesellschaft zu einem Zirkel verschiedener Sponsoren aus diesem Land, das den Pariser Club über einen Staatsfonds besitzt und lenkt. Und wer, wie Qatar Airways, in der Finalnacht von Lissabon nicht unmittelbar sichtbar ist, stellt die Verbindung zum Endspiel, zu den Teams und zu den Stars eben über andere Kanäle her.
Man kann natürlich mit TV-Spots, Zeitungsanzeigen oder in den sozialen Medien mit entsprechenden Kampagnen immer darauf hinweisen, dass man selber ja auch Partner des teilnehmenden Vereins ist und somit erzielt man automatisch einen Abstrahleffekt.
Sagt der Sponsoring-Experte Schiphorst. Qatar Airways publiziert auf Twitter, Facebook oder Instagram seit Tagen immer neue Botschaften, in denen die Verbindung zu Bayern München und PSG hergestellt wird. Hashtag Classico mit dem Buchstaben Q wie Qatar Airways. In Anspielung auf den echten Classico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Fußballtraditionalisten sind entsetzt und Kritikern stößt auf, dass Katar mit einer schwierigen Menschenrechtssituation, mit einer stark eingeschränkten Pressefreiheit und einem grausamen System zur Ausbeutung von Gastarbeitern sich nun auf dieser prominenten Champions-League-Bühne in Szene setzen kann. Die Stars aus München und Paris treten in ihren Wintertrainingslagern als Gäste von Monarchen in Erscheinung, die demokratische Entwicklungen blockieren. Kritik an Katar kommt allenfalls von Fans. Die Clubs legitimieren damit einen Staat, in dem Grundrechte umgangen werden. Und die Fluggesellschaft mit ihren Bildern von Traumstränden und den berühmtesten Städten der Welt eignet sich besonders gut, um die dunkle Seite Katars mit positiven Assoziationen zu überdecken.
Going place together with Qatar Airways.
Welcome to the best company in the world.
Going places together with Qatar Airways.
Verkünden Torwart Keylor Navas, der Weltstar Neymar, ein Kind und der deutsche Nationalspieler Julian Draxler. Die Fußballer werden so zu Akteuren in einer politischen Strategie, wie Professor Daniel Reiche von der Georgetown-Universität in Doha sagt.
Es geht beim Sponsoring durch Qatar Airways nicht nur um den Werbeeffekt für das Unternehmen, sondern auch um die politischen Ziele des Landes: Branding, Soft Power, nationale Sicherheit. Denn das Land ist von zwei sehr großen Ländern umgeben, Iran und Saudi-Arabien. Und die Urangst der Katarer ist, dass ihnen das widerfährt, was Kuwait 1992 durch die Invasion des Irak widerfahren ist. Und ich denke, dass die Strategie, in den Sport zu investieren, um dadurch halt sich weltweit bemerkbar zu machen, gut funktioniert hat.
Der Wissenschaftler glaubt, dass Saudi-Arabien Katar ohne die globale Präsenz auf der Bühne des Sports längst eingenommen hätte. Wenn das stimmt, hätte die Kooperation der beiden besten Clubmannschaften des Jahres 2020 mit dem umstrittenen Staat und seiner Fluggesellschaft sogar eine friedensstiftende Dimension. Wobei die politische Instrumentalisierung des Champions League-Endspiels in den Augen Reiches den Konflikt andererseits sogar ein Stück weiter dreht.
Ich finde auch, dass das Champions League-Endspiel jetzt auch ein erneuter geopolitischer Sieg Katars gegenüber Saudi-Arabien manifestiert. Während Saudi-Arabien damit gescheitert ist, ein Premier League-Verein Newcastle United zu übernehmen, stehen zwei Vereine im Champions League-Finale, die von Katar unterstützt werden.
Wer sich nun aber einfach auf ein schönes Endspiel freuen möchte, kann froh sein, dass die UEFA in Lissabon nur ihre eigenen Sponsoren präsentiert. Ein Unternehmen aus Katar ist nicht dabei.
Daniel Teveleit über Qatar Airways, das staatliche Fluggesellschaftsunternehmen, fungiert als Sponsor für Paris und München. UEFA-Präsident Alexander Ceferin übrigens, der denkt über einen möglichen Verzicht auf Hin- und Rückspiele im Fußball-Europapokal nach und kann sich eine dauerhafte Einführung von Finalturnieren vorstellen. So also, wie es jetzt wegen der Corona-Pandemie als Notlösung ohne Hin- und Rückspiele umgesetzt wurde. Das System mit einem Duell pro Begegnung erscheine interessanter, sagte der Chef der Europäischen Fußballunion. Caroline Kipper mit Einzelheiten.
Nach anfänglicher Skepsis zieht die UEFA nun mittelfristig eine Reform der Europapokalwettbewerbe in Erwägung. Der UEFA-Präsident Alexander Ceferin äußerte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AP als Fan der Alles-oder-Nichts-Duelle und offen für eine Änderung der Turnierform. Grund dafür ist der Erfolg der Corona-Notlösung mit Wettbewerben in Lissabon und Nordrhein-Westfalen. Ceferin nannte den Modus des Final Eight an einem Ort interessanter als die Hin- und Rückspiele, die normalerweise in den K.O.-Runden der Champions League und der Europa League ausgetragen werden. Auch Bayern-Vorstand Oliver Kahn konnte unter der Woche der neuen Turnierform Positives abgewinnen.
Es ist ja wie eine Welt- oder Europameisterschaft, so vom Gefühl her. Der Reiz dieses Formats liegt darin, ein Spiel und danach hast du eine Entscheidung.
Kahn wollte sich allerdings nicht festlegen, ob er das neue Format den klassischen Hin- und Rückspielen vorziehe. Bedenken gegen eine solche Reform gäbe es laut Alexander Ceferin, weil es schwer werden könnte, ein solches Turnier im Fußballkalender unterzubringen. Außerdem bedeuten weniger Spiele höchstwahrscheinlich auch weniger Einnahmen für die UEFA. Eine zeitnahe Änderung ist nicht zu erwarten, da der bislang bekannte Modus vom UEFA-Exekutivkomitee bis 2024 weitgehend festgeschrieben und an TV-Übertragungsrechte gekoppelt ist.
Soweit der Bericht von Caroline Kipper. Jetzt springen wir in der Zeit weit zurück, 100 Jahre nämlich, um genau zu sein, als ein Trio aus Berlin versuchte, den professionellen Fußball auf dem Kontinent zu installieren. Die Premiere am 21. August 1920 in Berlin-Lichtenberg fand zwar statt, am Ende aber ging das private Projekt auch wegen des Widerstands des DFB unter. Erik Eggers erinnert an diese gescheiterte Fußballrevolution.
Ein junger Mann stand Ende Juli 1920 plötzlich in der Redaktion der Dresdner Sportzeitschrift Kampf. Der Kaufmann und Ingenieur Otto Eidinger, 23 Jahre alt, dunkle Augen, suchte nach Partnern für die Revolution. Er wollte auf eigene Faust eine private, professionelle Fußballliga einführen, also ohne den Deutschen Fußballbund. Der Herausgeber des Kampf beschrieb Eidinger so:
Er sprach von Zahlen. Sein Hirn war nichts als eine Zahl. Das Lichtenberger Stadion kostet uns 10.000 Mark und die ungarische Auswahlmannschaft kostet uns ebenfalls 10.000 Mark. Dabei werden die Spieler erstklassig verpflegt und werden große Reisen durch Deutschland, Holland und Dänemark und so weiter machen.
Gerade hatte der Dachverband DFB den Profifußball nach langer Debatte abgelehnt. Einerseits wollte die Führungsetage nicht Vorreiter auf dem Kontinent sein, auf dem offiziell nur Amateure spielten. Auch mit dem Weltverband FIFA, der ebenfalls ein Amateurstatut hatte, hätte es Konflikte gegeben. Vor allem aber fürchteten die DFB-Funktionäre die Vergnügungssteuer, die dann für ihre Vereine fällig geworden wäre.
Dabei lag der Profifußball in der Luft, weil die Massen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in die Vereine strömten. In nur 2 Jahren hatte der DFB seine Mitgliederzahlen auf 750.000 verfünffacht. Zugleich explodierten die Zuschauerzahlen. Im Mai 1920 kamen 40.000 Fans zum Städtespiel Berlin gegen Budapest. Und natürlich wollten die besten Spieler von diesen Ticketeinnahmen profitieren. Sie verlangten Handgelder und Siegprämien. All das lief wegen der Amateurgesetze unter der Hand. Fast die gesamte Mannschaft von Hertha BSC war 1919 gesperrt worden.
In dieses Vakuum stieß nun also Aidinger im Gespann mit seinem 8 Jahre älteren Bruder Ernst und seinem Schwager Josef Rosenblüt. Sie hatten selbstverständlich den englischen Profifußball vor Augen. Sie hatten ihre Rechnung aber ohne den DFB gemacht. Der fürchte um sein Monopol und lief Sturm gegen das Projekt.
Der Verband drohte mit Boykott und nicht nur den Spielern, Schiedsrichtern und Vereinen, die sich daran beteiligten, sondern auch den Eigentümern von Sportplätzen. Die Fachzeitungen, die dem DFB als Mitteilungsorgan dienten, sollten die Privatinitiative verschweigen. Ein solches Blatt, der Berliner Fußballsport, nutzte auch antisemitische Ressentiments im Kampf gegen die Revolutionäre.
Fragt man nach dem Namen eines Managers, darf man sich nicht wundern, dass er Rosenblüt lautet.
Damit wurde das Klischee vom geldversessenen Juden bedient, der nur aus Eigennutz handelte. Dass die Aidinger-Brüder, die aus Kroatien stammten, ebenfalls jüdischer Konfession waren, weiß man erst heute.
Jedenfalls warteten vor der Premiere am 21. August 1920 vor dem Lichtenberger Stadion Demonstranten auf die Fans. Kein Pfennig den Leuten, die aus dem Sport Kapital schlagen wollen, stand auf ihren Plakaten. Das Spiel der Berliner Auswahl gegen ein Budapester Team, das Aidinger aus ungarischen Nationalspielern rekrutiert hatte, endete 1:1 Remis und war ein finanzielles Fiasko. Nur 4.000 Zuschauer waren gekommen. Nach der zweiten Partie am 12. September in Berlin-Plötzensee war Aidinger pleite.
Nun verschwand das Trio wieder von der Bühne des Fußballs. Ernst Aidinger und Josef Rosenblüt flüchteten 1939 vor den Nazis in die USA und nach Australien. Otto Aidinger war schon 1924 nach Chicago emigriert. Er starb 1976. Von seinem Versuch, den Profifußball in Europa zu installieren, habe er nie erzählt, berichten seine Nachfahren.
Vor 100 Jahren versuchten die Brüder Aidinger und ihr Schwager Rosenblüt, den Profifußball auf dem Kontinent zu etablieren. Warum sie scheiterten, rekonstruierte Erik Eggers. Die deutschen Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer starteten an diesem Wochenende in Vaterstädten in die deutschen Meisterschaften. Nach fast einem Jahr Wettkampfpause, Corona- und verletzungsbedingt, ging Caroline Schäfer beispielsweise zwischendurch mal die Puste dabei aus, beobachtete Martin Raspe.
Caroline Schäfer machte von Beginn an einen guten Wettkampf. Die Leistungen passten und ergaben am Ende 6.319 Punkte. Das bedeutet Rang 2 in der aktuellen Weltjahresbestenliste. Und auch die Zusammenarbeit mit ihren neuen Trainern, den Eltern von Weltmeister Niklas Kaul, hat insgesamt gut geklappt.
Ja doch, also da waren schon sehr, sehr viele positive Elemente drin. Wir sind natürlich immer noch am Analysieren und viel am Besprechen, was ist gut, was ist nicht gut. Deswegen ist es für uns einfach eine spannende Erfahrung gewesen jetzt hier die 2 Tage. Und ich glaube, wir sind durchweg erstmal positiv, können einen guten Abschluss machen und fahren jetzt erstmal entspannt nach Hause.
Hinter Caroline Schäfer, die sich jetzt gezielt auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten wird, kam Titelverteidigerin Anna Maywald aus Leverkusen auf Rang 2. Bei den Männern verzichteten die stärksten deutschen Mehrkämpfer um Weltmeister Niklas Kaul aus verschiedenen Gründen auf ihren Start, beziehungsweise sie beendeten den Zehnkampf nicht. Den Titel holte sich Malik Djakite aus Hannover.
Ja, deutscher Meister wurde eben der genannte zweitplatzierte Malik Djakite aus Hannover mit 7.641 Punkten, da der eigentlich beste Zehnkämpfer Janis Wolf aus Aachen mit 7.670 Punkten nur für den Wettkampf der U23 gemeldet hatte. Sonst hätte er den deutschen Meistertitel geholt. Es ist schon ein prestigeträchtiges Trikot mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring, das der Sieger der deutschen Straßenradmeisterschaften ein Jahr lang tragen darf. Und liebend gern hätte Pascal Ackermann das mit seinem Bora-Team bei der anstehenden Tour de France präsentiert. Aber das trägt nun ein Überraschungssieger, der Ackermann und die anderen Favoriten düpierte. Holger Gerska berichtet.
Fünfmal war Marcel Meisen deutscher Meister im Crossfahren. Jetzt ist der 31-jährige Stolberg bei Aachen deutscher Straßenradmeister und nicht der favorisierte Pascal Ackermann. Was für eine Überraschung.
Ich wusste, dass mir der Regen liegt, dass er mich eigentlich stärker macht als schwächer. Ja, und dann gab es hier eigentlich nur eine Möglichkeit, so gut wie möglich platziert sein, im Idealfall bei Pascal am Hinterrad. Super für mich.
Und was für ein Debakel für das deutsche Top-Team Bora, das letztlich auf einen Sprint setzte und damit auf den besten deutschen Sprinter der vergangenen Jahre, auf Pascal Ackermann. Aber der Meister von 2018 kam, immerhin auf Platz 2, aber auch 2 Radlängen hinter Marcel Meisen ins Ziel. Die meisten deutschen Tour de France-Kandidaten hatten 6 Tage vor Tourstart in Nizza auf das Rennen auf dem Sachsenring verzichtet. Zu kompliziert sind aktuell die Hygieneauflagen. Bei den Frauen gewann zum 3. Mal Lisa Brennauer, sehr souverän, obwohl sie sich selbst gar nicht so sicher war.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich eher unterwegs ein bisschen nervös geworden bin. Aber ins Finale rein habe ich dann einfach gedacht, okay, jetzt alles oder gar nichts.
Die Audi-Siegesserie in der deutschen Tourenwagen-Meisterschaft ist gerissen. Auf dem Lausitzring gelang BMW der erste Triumph seit 12 Rennen. Andreas Friebel.
In einer spannenden Schlussphase holt sich Lukas Auer noch den Sieg im Sonntagsrennen auf dem Lausitzring. Erst in der letzten Runde war er an Timo Glock vorbeigegangen und gewann damit zum ersten Mal in dieser Saison. Eine Premiere damit auch für BMW, denn der Münchner Autobauer hatte mit seinen Piloten in diesem Jahr noch keinen Sieg feiern können. In der Gesamtwertung ändert sich nichts, Nico Müller bleibt nach seinem 5. Platz weiter vorn. Nach dem Doppelgasspiel verabschiedet sich die DTM jetzt vom Lausitzring, möglicherweise sogar für immer, denn die Zukunft der Rennserie über diese Saison hinaus ist völlig ungewiss.
Ohne die Corona-Pandemie wären in diesen Tagen die Olympischen Spiele von Tokio bereits vorbei gewesen. Die Wettkämpfe ausgetragen, die Sieger gekürt, die Teilnehmenden wären längst abgereist. Stattdessen gibt es aber tatsächlich Sportlerinnen und Sportler, die zu Olympia angereist waren und dann nicht mehr abreisen konnten. Sie stammen aus Südsudan. Das Land hatte für Olympia große Hoffnungen und seine Athleten schon mit zeitlichem Vorlauf nach Japan geschickt für eine bessere Vorbereitung. Dann kam die Pandemie, die Verschiebung der Spiele auf 2021. Und die Ostafrikaner sitzen seitdem tatsächlich in Ostasien fest. Das hat aber nicht nur Nachteile für die Sportlerinnen und Sportler und deren Gastgeber, berichtet Felix Lill.
Guten Tag, mein Name ist Akun. Ich bin Hürdenläufer und komme aus Südsudan. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich bitte Sie, mir wohlgesonnen zu sein.
Es ist tadelloses Japanisch in gewählter Höflichkeitsform, mit dem sich Joseph Akun vorstellt. Eins der Dinge, die er hier in den vergangenen 9 Monaten gelernt hat, erzählt der 18-Jährige kurz vor seiner Trainingseinheit. Jeder Tag beginnt für ihn entweder mit Sprachunterricht oder einem Computerkurs, ehe er dann nach dem Mittagessen auf die Tatanbahn geht.
Wir haben den ganzen Tag zu tun. Wir machen alles sehr regelmäßig und mit klarer Struktur. Alles beginnt hier auf die Minute pünktlich. Das ist zu Hause etwas anders. Wir sind mehr Lockerheit gewohnt. Das ist eine Umstellung. Aber es tut gut, hier auf diese Art hart zu arbeiten. Angesichts der Umstände bin ich zuversichtlich, dass es mit allem vorangeht. Ich glaube, das geht uns allen so. Wir wollen das Beste daraus machen.
Eigentlich sollte Joseph Akun gar nicht mehr hier sein. Wäre das Jahr 2020 nach Plan verlaufen, wäre der junge Athlet schon seit einigen Tagen zurück in der Heimat. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wäre er zum ersten Mal über 400 Meter Hürden gestartet. Im Anschluss daran wäre er wohl, körperlich erschöpft, in seine Heimatstadt Akon gereist, um sich von seinen Eltern und seinen 3 Brüdern pflegen und feiern zu lassen. Er wäre ein sogenannter Olympiaheld von Südsudan geworden, dem jüngsten Staat der Erde, der nach Rio 2016 erst zum 2. Mal bei Olympischen Spielen vertreten gewesen wäre. Doch bekanntlich kam es anders. Als Ende März beschlossen wurde, die Spiele auf Sommer 2021 zu verschieben, war für Joseph Akun nicht nur das monatelange zielgerichtete Training plötzlich verpufft. Für ihn, 3 weitere Athleten und einen Trainer aus Südsudan veränderte sich das ganze Leben. Sie sind in Japan gestrandet.
Es war die beste Lösung, dass die Athleten einfach vor Ort bleiben. Es gab die Sorge, dass sie sonst später nicht mehr nach Japan einreisen könnten, wenn sie das Land einmal verlassen würden. Man kann noch immer nicht wissen, wie sich das Coronavirus entwickelt. Auch hier in Südsudan haben sich schon mehrere Menschen infiziert.
Sagt Tongchor Malek, Generalsekretär des Nationalen Olympischen Komitees in Juba, der Hauptstadt von Südsudan. Er war es, der seine Athleten im November 2019 auf ein langes Trainingslager nach Japan schickte, in die Stadt Maebashi im Zentrum des Landes. Und im März habe er dann mit sich ringen müssen, ob er sie schnell zurück nach Ostafrika holt oder sie bis auf Weiteres in Ostasien lässt. Um kein Risiko einzugehen, wollte Malek, dass seine Athleten gleich vor Ort bleiben.
Ich telefoniere ungefähr einmal die Woche mit ihnen und halte mich auf dem Laufenden. Sie haben dort Trainingsbedingungen, die wir ihnen hier nicht bieten können. Sie vermissen natürlich ihre Familien. Aber so ist das eben. Sie sind Athleten und vertreten unser Land. Wir wollen, dass sie als Helden zurückkehren.
Der Südsudan sucht nach sportlichen Idolen, die der Jugend als Inspiration dienen. Erst seit 2011, nach einem langen Konflikt, spaltete sich das Land vom Sudan ab und erlangte formal seine Unabhängigkeit. Aber bald brach ein neuer Bürgerkrieg aus, der die für das Land wichtige Erdölproduktion hemmte. Rund ein Drittel der 13 Millionen Einwohner musste mit Nahrungsmittelhilfen unterstützt werden. Südsudan gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Diese Umstände sind es, die Generalsekretär Malek dazu bewogen, die Athleten schon möglichst früh nach Japan zu schicken.
Je länger sie dort sind, desto besser ist es für die sportlichen Leistungen unseres Landes. Für uns ist es ehrlich gesagt auch gut, dass Olympia verschoben wurde. Im März hatte sich noch keiner unserer Athleten qualifiziert und wir stecken momentan auch mitten im Verfahren, um vom Internationalen Paralympischen Komitee anerkannt zu werden. Durch die Verschiebung könnten wir es noch rechtzeitig schaffen. Aus meiner Perspektive ist das gerade eine sehr günstige Situation.
Günstig auch deshalb, weil die südsudanesische Delegation nichts dafür bezahlen muss. Im Rahmen der Hosttown-Initiative, mit der japanische Städte ausländische Athleten für Trainingslager aufnehmen, sind die Südsudanesen in der Stadt Maibashi untergekommen. Das Rathaus der 330.000 Einwohnerstadt stellt die Trainingsanlagen und die Unterkunft. Und angesichts der Corona-Pandemie wurde die Einladung um ein Jahr verlängert. Das sei nicht nur Großzügigkeit, sagt Kenichi Uchida, Angestellter im Rathaus von Maibashi und Betreuer der fünfköpfigen Delegation aus Südsudan.
Wir sehen Olympia als Chance, um unsere Stadt mit der Welt zu verbinden. Wir organisieren für die Athleten Japanisch und Computerunterricht. Aber wir wollen auch unsere Einwohner mit ihnen in Kontakt bringen. Sie besuchen zum Beispiel Schulen und Kindergärten und wir machen Sportveranstaltungen mit ihnen. Viele Kinder staunen. Sie haben noch nie so große Menschen gesehen. Wir Japaner sind ja eher klein. Und sie fragen, wie sich Wetter und Essen zwischen den Ländern unterscheiden.
Der Stadtbeamte Kenichi Uchida gibt aber auch zu, dass er sich anfangs Sorgen um mögliche Reibung gemacht hat. Der japanische Alltag ist nicht nur von Benimmregeln und Höflichkeitsformen geprägt, er ist auch kaum für Flexibilität bekannt. So dürfen etwa Telefoninterviews mit den Athleten nur um 10.30 Uhr japanischer Zeit stattfinden. Hier sollen die Südsudanesen bis zum anvisierten Olympiastart am 23. Juli 2021 bleiben. Dann werden es insgesamt ein Jahr und 9 Monate sein. Reichlich Zeit, um sich zu akklimatisieren, sagt Joseph Omidok, der Trainer der Athleten.
Das Essen ist eine Herausforderung hier. Hier bereiten sie den Fisch in all seinen Einzelteilen zu. Wir kochen das ganze Tier. Aber man findet immer was. Und die Nahrung ist gesund. Wir sind alle in guter Verfassung. Sportlich lernen wir auch viel voneinander. Ich leite das Training gemeinsam mit einem japanischen Trainer aus der Stadt Maibashi. Deren Methoden kennenzulernen ist sehr effektiv. Zu Hause haben wir zum Beispiel keine Tatanbahn und keine Stoppuhren. Hier gibt es ganz andere Möglichkeiten, die Trainingsfortschritte zu beobachten.
Der Athlet Joseph Akun begreift das als seine große Chance. Um die Normzeit für Olympia zu schaffen, muss er sich auf den 400 Meter Hürden noch um 4 Sekunden verbessern. Das wäre ein großer Sprung, aber nicht zu groß, glaubt er.
Zu Hause haben wir nicht mal Hürden für das Training. Dafür musste ich ins Trainingslager nach Uganda reisen. Hier habe ich mich schon so deutlich verbessert und ich habe schon gelernt, auf Japanisch zu lesen. Dann kann ich auch noch ein bisschen schneller laufen.
Akun und seine Kollegen haben jedenfalls den Rückhalt ihrer Gastgeber aus Maibashi. Kenichi Uchida sagt,
die Südsudanesen passen überraschend gut zu uns Japanern. Sie sind alle sehr ruhig und bescheiden und arbeiten hart. Falls Olympia im nächsten Jahr stattfinden kann und einer der Athleten aus Südsudan gegen einen Japaner antritt, dann werde ich für Südsudan sein. Hier in Maibashi geht das vielen so, glaube ich.
Südsudanesische Olympiateilnehmer strandeten in Japan. Die spannende Geschichte erzählte Felix Lill. Und genau da in Tokio werden morgen in exakt einem Jahr die Paralympics, die Spiele der Menschen mit Behinderung, eröffnet. Die sind ja dieses Jahr auch wegen Corona ausgefallen. Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann berichtet.
Temperaturen um die 35 Grad, Luftfeuchtigkeit bei 70%. Das ist zwar nicht angenehm, aber so ist er eben der August in Tokio. Damit leben die Menschen hier. Womit sich Japan und Tokio schwer tun, ist hingegen der Umgang mit dem Coronavirus. Zuletzt gab es fast täglich 1000 Neuinfektionen, davon meist ein Drittel in Tokio. Bis nächstes Jahr muss man das natürlich im Griff haben, beziehungsweise entsprechend vorbereitet sein, sagte Hidemasa Nakamura vom Tokio 2020 Organisationskomitee kürzlich. Wir denken über einige grundsätzliche Maßnahmen nach, aber je nach Sportart und Wettbewerb wird es auch spezifische Änderungen geben. Wir sind dazu mit den jeweiligen Verbänden und dem Internationalen Paralympischen Komitee im Gespräch, wie wir am besten ein sicheres Umfeld schaffen. In Teilen werden es sicher dieselben sein wie für Olympia. Also Maskenzwang für Zuschauer, Fiebermessen und Abstand halten. Mitsuya Tanaka ist Taekwondo-Parasportler und zuversichtlich, dass das was wird im nächsten Jahr. Wenn wir kommendes Jahr dabei sind und uns dieser Herausforderung stellen, können wir das in die ganze Welt tragen. Wenn sich Covid-19 erstmal beruhigt hat, ist das eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass wir das Virus besiegt haben. Daran liegt mir als Parasportler viel. Monika Sergiu ist Studentin und Parakanutin. Sie hat sich bereits im vergangenen Jahr für die Spiele qualifiziert. Die 22-Jährige wirbt nicht nur für ihre Sportart, sondern setzt sich auch für sauberes Wasser ein. Ehrlich gibt sie zu, auch für sie sind es keine einfachen Zeiten. Im Moment ist unser Leben durch das Coronavirus stark eingeschränkt. Es wird täglich stressiger. Ich selbst habe auch das Gefühl, dass ich an vielen Stellen davon betroffen bin, nachdem entschieden wurde, dass die Paralympics auf nächstes Jahr verschoben werden. Die Kanutin sitzt seit einem Sportunfall in der Schule vor 6 Jahren im Rollstuhl. Bei den Paralympics in Rio de Janeiro landete sie auf dem 8. Platz. Derzeit arbeitet sie daran, sich gezielt aufs nächste Jahr vorzubereiten und versucht, sich und anderen Mut zu machen. Gerade weil die Zeiten so schwierig und traurig sind, möchte ich, dass wir unbedingt nicht vergessen zu lächeln. Stehen Sie morgens auf, waschen Sie sich das Gesicht und lächeln Sie schon mal in den Spiegel. Dann wird sicher ein guter Tag auf Sie warten. Dann ballt sie die Hand zur Faust und hebt sie nach oben. Lassen Sie uns unser Bestes geben,
empfiehlt Katrin Erdmann, unsere Japan-Korrespondentin. Ein Jahr vor den Paralympics haben der Deutsche Behindertensportverband und das Bundesinnenministerium 11 weitere Bundesstützpunkte in Sommersportarten anerkannt. Darunter je 2 in den Sportarten Paraleichtathletik, Paraschwimmen und Rollstuhlbasketball. Was genau haben die Paraathletinnen und Athleten davon? Das habe ich kurz vor dieser Sendung Frank Thomas Hartlieb gefragt, den Sportdirektor des Deutschen Behindertensportverbandes.
Ja, also die Bundesstützpunkte sind ja ein ganz wesentliches Element der Förderung der Athleten neben anderen Elementen, wie zum Beispiel den Mitteln, die wir vom Bund erhalten, um internationalen Veranstaltungen teilzunehmen, Lehrgangsmaßnahmen durchzuführen und so weiter und so fort. Bei den Stützpunkten geht es konkret um das tägliche Training der Athleten, genauer gesagt das Stützpunkttraining der Athleten. Das heißt, hier sind optimale Voraussetzungen gegeben, damit die Sportler täglich oder zumindest mehrmals wöchentlich unter optimalen Bedingungen ihr Heimtraining durchführen können. Das ist im Wesentlichen das, wo die Athleten von profitieren.
Das sind also professionellere Strukturen, kann man sagen, die sicherlich auch mehr Planungssicherheit bringen und vor allem Dingen auch bundesfinanzierte Trainerstellen?
Ja, auch bundesfinanzierte Trainerstellen, denn jeder Stützpunkt, der anerkannt ist, hat auch das Anrecht, Mittel zu beantragen für einen sogenannten Stützpunkttrainer. Und das ist natürlich auch ein wesentliches Element der Förderung der Athleten und der Verbesserung der Trainingsqualität.
Verbessert das insgesamt auch noch einmal dann die Ausgangslage des deutschen Paralympic-Teams ein Jahr vor Tokio?
Ja, ob das jetzt noch Auswirkungen auf Tokio hat, das wage ich jetzt mal vorsichtig zu bezweifeln. Allerdings muss man sagen, viele Stützpunkte, die schon in der Vergangenheit anerkannt waren, damals noch als paralympische Trainingsstützpunkte, sind ja jetzt wiederholt anerkannt worden, sodass dort also schon eine gewisse Kontinuität besteht. Und da werden die Sportler ganz sicherlich von profitieren. Ansonsten ist der Zeitraum bis zu den Spielen ein Jahr natürlich zu kurz, um jetzt noch wesentliche Veränderungen durchzuführen.
Der Parasport, der bemüht sich ja schon lange um eine Gleichstellung mit dem olympischen Sport. Auf dem Weg dorthin, was würden Sie sagen, wie wichtig ist jetzt diese Aufwertung zu Bundesstützpunkten?
Das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Wir haben ja lange darum gekämpft, dass wir eine Anerkennung wie der olympische Sport erfahren. Ich sprach eben schon davon, dass wir bislang so ein bisschen die Stützpunkte zweiter Klasse hatten. Das nannte sich paralympische Trainingsstützpunkte. Jetzt befinden wir uns quasi in Augenhöhe mit dem olympischen Sport, in dem wir eben auch Bundesstützpunkte haben und dadurch eben Trainer anstellen können, aber auch von der Trainingsstättenförderung profitieren. Das heißt, diese Stützpunkte können auch Mittel beantragen, um die Anmietung von Sportstätten etc. über Bundesmittel abzurechnen.
Bislang gab es ja einen Bundesstützpunkt, Paraski in Freiburg. Jetzt kommen auf einen Schlag gleich 11 neue hinzu. Darunter Paraschwimmen in Potsdam und Berlin, Paraleichtathletik und Pararadsport in Cottbus, aber auch Paratischtennis in Düsseldorf beispielsweise und Sitzvolleyball in Leverkusen. Warum erfolgt gerade jetzt dieser deutliche Sprung von 1 auf 12?
Also wir starten jetzt nicht erst von 0 auf 11 durch, sondern es gab, wie gesagt, auch schon wesentlich mehr Stützpunkte, im Übrigen auch wesentlich mehr paralympische Trainingsstützpunkte, die allerdings jetzt in dem neuen Anerkennungsverfahren nicht alle anerkannt werden konnten. Wir haben sehr strenge und mit dem Innenministerium abgesprochene Kriterien und 11 Stützpunkte haben jetzt eben den Sprung vom paralympischen Trainingsstützpunkt hin zum Bundesstützpunkt geschafft.
Welche Voraussetzungen müssen denn überhaupt erfüllt sein für so eine Aufwertung?
Es muss ein regelmäßiges Training dort stattfinden und regelmäßig heißt mehrmals wöchentlich, also nicht nur etwa 2-3 Mal im Monat. Es muss eine bestimmte Anzahl von Kadersportlern vorhanden sein. Das ist im Übrigen das Kriterium, an dem die meisten Antragsteller scheitern. Es müssen 5 Bundeskader vor Ort sein, das in einer Sportart. Das ist ein sehr strenges und sehr hohes Kriterium. Es muss ein positives Votum seitens unserer Landesverbände, der Landessportbünde und der Bundestrainer vorliegen. Und es muss eine Landestrainerstelle bereits vor Ort installiert sein. Also, was ich damit sagen will, es müssen bereits Strukturen vor Ort vorhanden sein, bevor wir jetzt die Anerkennung als Bundesstützpunkt aussprechen können. Und da sind natürlich unsere Landesverbände im Vorfeld sehr stark gefragt, dass sie diese Strukturen im Laufe der letzten Jahre haben entwickeln können.
Bundesstützpunkte Parasport sind ja grundsätzlich sportartspezifisch ausgerichtet. Bedeutet das auch, dass die Sportarten, also die Disziplinen mit den größten Medaillenchancen besonders in den Vordergrund gerückt werden?
Ja, das kann man grundsätzlich nicht sagen. Um eben diese 5 Bundeskadersportler an einem Stützpunkt zu vereinen, muss es natürlich sich um eine Sportart handeln, die relativ groß ist und entsprechend eine große Bedeutung bei Paralympischen Spielen hat. Das heißt also, die Leichtathleten und die Schwimmer haben es da grundsätzlich schon mal leichter als zum Beispiel die Judokas, um nur mal ein Beispiel jetzt zu nennen. Darüber hinaus gibt es aber ja auch anerkannte Stützpunkte in Mannschaftssportarten. Da ist ja bekanntermaßen immer nur eine Medaille bei Paralympischen Spielen zu gewinnen. Aber das ist auch richtig so. Es gibt also neben den Individualsportarten auch einzelne Mannschaftsstützpunkte, die Anerkennung gefunden haben.
Herr Hartleb, ist es eigentlich so, das ist nochmal eine Lernfrage von mir. Normalerweise wäre ja jetzt Tokio 2020 für die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele im Rahmen der Spitzensportförderung so eine Standortbestimmung gewesen, wie es mit der Förderung auch danach dann weitergeht. Jetzt hat man in vielen Bereichen schon Planungssicherheit bis 2024, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das ein Vorteil?
Das ist in jedem Fall ein Vorteil. Also ich meine, die Verlegung der Spiele, das wissen wir ja alle, das bringt Vor- und Nachteile mit sich. Für den einen ist das eine angenehme Sache, weil er sich ein Jahr länger auf die Spiele vorbereiten kann. Für andere, die müssen ihre persönliche Lebensplanung ein Jahr weiter zurückstellen. Das ist also für jeden ganz individuell. Aber grundsätzlich ist es so, dass jetzt mit der Anerkennung der Stützpunkte, und die Anerkennung ist ja bis 2024 erfolgt, also bis nach Paris, bis den Spielen in Paris, dass wir da natürlich eine sehr große Planungssicherheit haben. Das ist richtig.
Das ist jetzt ein bisschen so mit den Mitteln auch wie so ein kleiner Freifahrtschein?
Auch als Freifahrtschein würde ich das nicht bezeichnen. Ich würde das als auch eine große Verantwortung bezeichnen, die uns da obliegt. Wir müssen natürlich jetzt auch darstellen gegenüber dem Bund, und der Bund finanziert diese Bundesstützpunkte ja ausschließlich, dass wir die Anerkennung zu Recht ausgesprochen haben. Und wir würden uns freuen, wenn im nächsten Zyklus dann nach 24 noch weitere Stützpunkte diese relativ hohen Hürden, die wir gesetzt haben, auch noch überspringen könnten.
Sagte hier im Deutschlandfunk Frank Thomas Hartleb, der Sportdirektor des Deutschen Behindertensportverbandes. Gut eine Stunde noch, dann wird das Champions-League-Finale angepfiffen. In Lissabon spielen Paris Saint-Germain und der FC Bayern München gegeneinander. Die Franzosen möchten den Titel zum ersten Mal holen. Der deutsche Rekordmeister jagt nach Meisterschaft und Pokalerfolg dem Triple hinterher. Taufik Kali live in Lissabon. Wie motiviert sind die Münchner?
Ah, sie sind absolut motiviert. Da sind die Alten, die es schon geschafft haben, wie ein Müller, ein Neuer und so. Die wissen, das ist nochmal die Gelegenheit für den ganz, ganz großen Wurf. Und dann sind auf der anderen Seite die Jungen, die ganz Hungrigen, die sowas noch nie hatten, wie ein Joshua Kimmich, hat er gestern erzählt, sein großer Kindertraum, der da jetzt wahr wird. Serge Gnabry, Alfonso Davis, ja, vor einigen Monaten noch in der kanadischen Fußballliga unterwegs, heute Abend spielt er in einem Champions-League-Finale. Und dann ist noch ein Alter da, dem fehlt dieses Ding, nämlich Robert Lewandowski. Und der ist richtig heiß. Also ich glaube, über Motivation muss man sich beim FC Bayern keine Sorgen machen.
Und wie ist es mit der Philosophie? Es wird ja im Vorfeld viel darüber geredet, welche Philosophie, welchen Teamgeist die Mannschaft von 2013 hatte, die Sie gerade schon angesprochen haben und die heute auf dem Platz stehen wird.
Also ich glaube, sowohl von der Spielphilosophie her, als auch von der Motivation des Teams, von dem Zusammenhalt, glaube ich, unterscheidet sich das Team kaum von dem, was vor 7 Jahren den Titel gewonnen hat. Das ist auch, Hansi Flick ist auch so ein Heinkes-Schüler, während Thomas Tuchel eher einer von Pep Guardiola ist, auch vom System her. Das ist attraktiver Fußball, das ist nach vorne Fußball, das ist dieser Fußball, über den der FC Bayern sich definiert. Und das sind irgendwie einer für alle und alle für einen. Da scheint es absolut zu stimmen und das ist nicht einfach, denn Hansi Flick hat alle Spieler zur Verfügung. Es ist keiner verletzt. Das heißt, es werden Härtefälle da sein. Es wird welche geben, die spielen. Es wird welche geben, die nur auf der Bank sitzen zu Beginn. Und es wird welche geben, die gar nicht im Kader sind. Und trotzdem hört man kein Murren und kein Maulen. Es stimmt total im Team. Ein Ziel. Packmas, sagen Sie immer, Ihr Triple hier.
Wie sieht es denn heute mit der Aufstellung aus? Vertraut Hansi Flick seinem Siegerteam aus dem fast Halbfinale?
Na, sagen wir mal, oh la la, bonjour français. Er hat so ein bisschen einen französischen Akzent heute Abend, einen Pariser Akzent reingebracht, denn Ivan Perisic ist raus, der wird ersetzt durch Kingsley Coman. Hat für mich aber auch absolut Sinn gemacht, weil Perisic ist ein toller Stürmer, super aggressiv, aber Kingsley Coman, der ist schneller. Und wenn man nach hinten arbeiten muss mit Hochgeschwindigkeit gegen diese wahnsinnig schnellen Jungs da aus Paris, einen Kylian Mbappé, wenn der abgeht, da glaube ich, bis der Ivan Perisic sich umgedreht hat, da ist der Kingsley Coman schon auf den Fersen. Und das ist es. Ansonsten bleibt alles so wie gehabt. Kimmich hinten, Thiago und Goretzka in der Mitte und Pavard erstmal draußen.
Herr Khalil, Sie sind ja, ich habe es gesagt, live in Lissabon. Bekommt die Stadt in Portugal denn überhaupt mit, dass heute Abend das große Champions-League-Finale dort steigt? Zuschauer sind ja nicht zugelassen.
Ja, die Stadt kriegt das schon mit. Es sind schon sehr viele Fans aus Paris da, auch hier vorm Stadion haben sich ganz viele versammelt. Das war auch schon in den letzten Tagen so. Ob das jetzt alles Fans sind, die angereist sind oder Urlauber, weiß ich nicht. Es sind auch mittlerweile, ich würde mal sagen, so rund 100 Fans des FC Bayern hierher geflogen in den letzten 2 Tagen, sind hier angekommen. Die ganzen Lokale, Lissabon ist eine wunderbare Stadt, um abends bei traumhaftem Wetter draußen zu sitzen, haben alle auf Champions League gemacht, teils dekoriert, überall stehen große Fernseher, selbst vor dem schicksten Lokal. Also ich denke, dass heute Abend schon so ein bisschen das Fußballherz in Lissabon schlägt, das europäische.
Aber trotzdem auch Abstandsregeln und Hygieneregeln eingehalten werden oder wird das eher schwierig?
Nee, ich habe das beim Spiel Paris gegen Leipzig gesehen, da saß ich mittendrin, das waren so rund 100 Fans aus Paris und da war wirklich Anstand. Da ist dann sich keiner groß knutschend in die Arme gefallen, nachdem Paris durch war, sondern nee, da werden die Tische stehen auseinander. In Portugal wird sehr darauf geachtet, auf die Hygienedisziplin. Da wird auch nicht gemault, da werden Masken getragen. Das funktioniert alles gut und die Wirte müssen darauf achten, dass sich ihre Gäste daran halten und das tun sie.
Live aus Portugal war das vor dem Champions-League-Finale, das in einer Stunde angepfiffen wird, der Kollege Taufik Khalil. Danke. Und Sofia Popov hat als erste deutsche Golferin sensationell ein Major-Turnier gewonnen. Die in den USA lebende 27-Jährige siegte bei den British Open der Damen im schottischen Troon nach einer starken 68er Abschlussrunde mit insgesamt 277 Schlägen. Nachher ab 23.30 Uhr treffen wir uns wieder mit der Champions-League-Finalanalyse. Ich bin Astrid Ravol und freue mich auf Sie, wünsche Ihnen einen spannenden Fußballabend.